Deutschlandfunk Kultur Länderreport.
Weltweit gedenken die Menschen heute an die Opfer des Nationalsozialismus und auch wir machen das heute mit unserem Schwerpunkt im Deutschlandfunk Kultur. Zu den ja eher stillen Aktionen, da gehören die Stolpersteine, die kennen Sie garantiert. Das sind diese kleinen Gedenktafeln aus Messing mitten auf unseren Bürgersteigen. Die erinnern ja das ganze Jahr über an das Schicksal der Menschen, die vor diesem Haus gelebt haben und dann von den Nazis vertrieben oder deportiert und auch ermordet wurden. Und manchmal stoßen bei ihren Recherchen die Mitglieder dieser Initiative auf ganz überraschende Ergebnisse. So ist das zum Beispiel in Berlin-Zehlendorf passiert. Dort gibt es eine Villa, in der damals der jüdische Kaufmann und Verleger Salman Schocken mit seiner Familie gewohnt hat. Ein Haus, das ist übervoll mit Geschichte, aber nicht nur jüdischer Geschichte. Wolf Sören Treusch, er hat sich die Villa für uns mal angeschaut und zunächst das eines der Ehepaare getroffen, die dort heute leben.
Die Eingangshalle wirkt eher schmucklos. Erst die breite Treppe und die hohen senkrechten Fenster auf dem Weg ins Obergeschoss verleihen dem Haus großbürgerliche Opulenz. 1907 wird die Villa im englischen Landhausstil erbaut, im Auftrag des Bergbaubeamten Gustav von Felsen, der mit Ehefrau und zwei Töchtern 31 Zimmer bewohnt. 1984, nach diversen Umbauten, ziehen 6 Mietparteien in die Villa ein, unter ihnen ein Ehepaar aus Süddeutschland.
Bitte schön, kommen Sie doch rein.
Eva Marie und Peter Walschburger beziehen die Wohnung unterm Dach. 4 Zimmer, Küche, Bad, Gäste-WC, Balkon, Loggia. 130 Quadratmeter mit Blick ins Grüne, ein Traum von Wohnung für 1.800 D-Mark Miete. Im damaligen West-Berlin viel Geld, aber sie können es sich leisten, weil sie beide verdienen und Peter Walschburger eine Professur an der nahegelegenen Freien Universität annimmt.
Tatsächlich gab es damals ein Programm für westdeutsche Führungskräfte, hieß das. Es war die GSG Wohnen damals. Und da war noch diese Wohnung hier frei, weil die ein bisschen schwierig zu vermieten war, wegen schräger Wände und so weiter. Und dann sind wir da eingezogen.
Wir haben auch nie in den 40 Jahren, die wir jetzt beinahe hier wohnen, eine andere Wohnung im Haus haben wollen, obwohl wir die Gelegenheit gehabt hätten, jede der anderen Wohnungen auch zu mieten, als die frei wohnen. Denn wir wohnen am allerlängsten hier auf diesem Gesamtgrundstück jetzt.
Die schrägen Wände sind anfangs nicht das einzige Problem. 1984 hat das Haus gerade eine lange Phase des Leerstands hinter sich.
Es war weitgehend heruntergekommen, galt ja als Villa Lima. Es war zum Schluss von Studenten bewohnt und die hatten angefangen, die Paneele zu zerlegen und haben das befeuert und so weiter. Also die haben da ziemlich geaast und das musste alles halt wieder renoviert werden und neu aufgebaut zum Teil.
Die beiden erfahren, dass sie in einer Villa wohnen, die einer der Reformarchitekten der Moderne erbaut hat, Hermann Muthesius.
Mir hat der Name Muthesius zu dieser Zeit überhaupt nichts gesagt. Das Wichtigste für uns war tatsächlich, im Grünen zu wohnen und eben in einem schönen Haus.
Mittlerweile wissen sie, dass der Architekt nicht nur ihre, sondern ein gutes Dutzend ähnlicher Villen im Südwesten Berlins erschaffen hat.
Diese Architektur des Hauses, die atmet natürlich Geschichte, nicht? Von daher kann ich schon verstehen, dass es etwas Besonderes ist, wenn man in so einer Villa drin wohnen darf. Also das muss man sagen.
Es ist eines der großen Muthesius-Häuser. Und es hat die Zeiten überdauert mit all dieser sehr wechselhaften Geschichte.
Kaiserreich, Inflation, Machtübernahme der Nationalsozialisten, Kalter Krieg, Spionage, Hausbesetzer. Das alles spiegele sich in den Wänden des herrschaftlichen Anwesens wider, sagt Jochen Mindack, Architekt und Denkmalpfleger. Er hat ein Buch über die Geschichte der Villa geschrieben. Warum? Weil er im Grundbuchauszug des Hauses unter den ehemaligen Besitzern den Namen von Salman Schocken entdeckte, deutsch-jüdischer Kaufmann, dem in der Weimarer Republik die viertgrößte Warenhauskette Deutschlands gehörte. 20 Filialen, 5.000 Angestellte, Hauptbüro in Zwickau. In Berlin stand keines seiner Kaufhäuser. Was also trieb diesen erfolgreichen Geschäftsmann hierher, wollte Mindack wissen.
Salman wollte Bücher produzieren. Er wollte mit den Büchern für seine jüdischen Mitbürger, wollte er einen kulturellen Beitrag leisten. Das konnte er von Berlin aus entschieden besser als von Zwickau. Und so kam es, dass er relativ unvermutet in Berlin diese große Villa erworben hat. Also es ist eigentlich ein Widerspruch zu seiner Geschäftssituation, in der er damals war.
1927 zieht Salman Schocken mit seiner Familie in die Villa ein. Zeichen sozialen Aufstiegs, aber auch des modernen jüdischen Lebensstils in der Weimarer Republik. Schocken gründet einen Verlag, organisiert Salons und Lesungen. Er kauft das Nachbargrundstück hinzu, legt eine gewaltige Bibliothek mit 60.000 Bänden an und zeigt sie der Öffentlichkeit.
Es gibt Fotos von dem Nachbarhaus, wo die Bücher einsortiert sind. Es gibt die Lesetische, die er hat bauen lassen, die auch einen Metallstempel, eine Prägung haben, dass sie in Berlin hergestellt worden sind, die jetzt noch in Jerusalem stehen, in der Bibliothek von Schocken. Er war hier präsent in dieser Stadt.
Und, Kuriosum am Rande, er lässt eine private Tankstelle bauen, mitten im Villengebiet.
Auf seinem eigenen Gelände. Und da stand eine Säule mit einem Benzintank, mit einem Handhebel. Und dort konnte man das Benzin dann in das Auto abfüllen. Und die Baubehörde, die war relativ unerfahren mit diesen Dingen, hat dann einfach gesagt, wir genehmigen dir das jetzt, aber quasi mit täglichem Widerruf. Wir wissen nicht, was das ist, was das bedeutet, was das für Gefährdung bedeutet. Kann sein, dass er dir das widerruft. Dieser Widerruf war Teil der Genehmigung.
Im Dezember 1933 geht Salman Schocken mit seiner Familie ins Exil nach Palästina. Bis zum letzten Möbelstück wird der gesamte Berliner Haushalt nach Jerusalem verschickt. 1938 wird die Villa von den Nazis zwangsenteignet. Nach dem Zweiten Weltkrieg kämpft Salman Schocken viele Jahre, bis er sein Eigentum zurückerhält. 29.000 D-Mark muss er dafür sogar noch zahlen. Kurz darauf stirbt er.
Die Villa ist ja 56 zurückgegeben worden und ist dann 60/61 von dem Sohn an die Amerikaner verkauft worden.
Das Kapitel mit den Amerikanern beginnt bereits 1950 und ist Teil der ideologischen Auseinandersetzung im Kalten Krieg. Die US-Truppen hatten die Villa konfisziert. 1950 stellen sie sie dem Untersuchungsausschuss Freiheitlicher Juristen, UFJ, zur Verfügung. Der richtet dort eine Rechtsberatungsstelle für DDR-Bürgerinnen und Bürger ein, die sich rasch zu einer Anlaufstelle für DDR-Flüchtlinge entwickelt.
Jeder, der nach Berlin kam, nach West-Berlin, Mariendorf ankam als Flüchtling, bekam eine Laufkarte, wo er hingehen musste. Und da stand das Haus auch drauf. Wir können davon ausgehen, dass sehr viele Flüchtlinge dort hingegangen sind, Gespräche geführt haben. Und dann wurde er entweder weitergereicht an die einzelnen Geheimdienste, die ja dann auch immer bei diesen Flüchtlingsgesprächen dabei waren. Oder es wurde halt gesagt, das ist ein einfacher Fall. Du kannst jetzt ja deine Stempel kriegen und dann suchst du dir in Berlin eine Wohnung und einen Arbeitsplatz.
Im April 1952 berichtet der Spiegel, schon 50.000 Personen hätten in den ersten beiden Jahren in der Villa vorgesprochen. 100 Abschöpfungsgespräche pro Arbeitstag. Die DDR kritisiert den UFJ als skrupellose Agentenorganisation und die Villa, in der er residiert, als Menschenfalle.
Dieses große Haus war dann plötzlich ein Bürohaus des Geheimdienstes, eine Organisation, die für den Geheimdienst gearbeitet hat. Und weit entfernt von Mothesius und seinen Wünschen eines modernen Wohnens, friedlichen Wohnens.
Auch die westdeutsche Seite vermutet, der US-amerikanische Geheimdienst CIA finanziert die Arbeit des Ausschusses. Jochen Mindack hat dafür bisher noch keine Belege gefunden.
In der Bauakte ist die Zeit von 1950 bis 1980 schlichtweg nicht vorhanden. Das sind alles amerikanische Akten und die sind nicht greifbar. Das wird von den Vereinigten Staaten aus immer noch als Top Secret behandelt.
Nach dem Mauerbau 1961 ist der UFJ bald Geschichte. Die denkmalgeschützte Villa steht irgendwann leer, Hausbesetzer ziehen ein, die Villa wird geräumt. 1983 geht sie an eine Berliner Immobilienfirma. Die lässt sie umbauen und errichtet gleichzeitig auf dem riesigen Grundstück zwei weitere Häuser.
Am Ergebnis dieser Aufteilung haben wir jetzt 30 Familien wohnen in drei Häusern, wo nach Mothesius eine Familie in einer Villa gewohnt hat.
115 Jahre bewegte Vergangenheit. Wie heißt die Villa eigentlich? Villa Mothesius?
In der Denkmalliste ist das die Villa von Felsen, weil es ist üblich, dass man den ehrt, der die Rechnung bezahlt. Wir fanden aber, dass die Lebensleistung von Schocken in Berlin nicht berücksichtigt wird und nicht geehrt wird.
Deshalb hat Jochen Mindack seinem Buch den Titel Die Schockenvilla gegeben. Mit der Stolperstein AG, für die er ehrenamtlich tätig ist, wird er im März vor der Villa einen Gedenkstein im Boden verlegen. In Erinnerung an den deutsch-jüdischen Kaufmann und Verleger Salman Schocken. Eine der Enkeltöchter hat ihr Kommen fest zugesagt. Sie lebt in Jerusalem und hat die frühere Villa ihres Großvaters noch nie gesehen.
Die Schockenvilla in Berlin-Zehlendorf. Kaum ein Gebäude hat so eine wechselhafte Geschichte. Von Kaiserreich über Inflation, dann Zwangsenteignung durch die Nazis, der Kalte Krieg, Spionage und schließlich die Hausbesetzung.